Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Heute kommt in den Informationen aus Religion und Gesellschaft eine Berufsgruppe zu Wort, die Sie hier eher selten hören, nämlich Sexarbeiterinnen. Zu deren Corona-bedingter Krise haben auch die Kirchen etwas zu sagen. Und wir haben noch ein ganz anderes Thema für Sie. Vor 75 Jahren ist der Jesuit Alfred Delp von den Nationalsozialisten ermordet worden. Wir erinnern an diesen Widerständler gegen die NS-Herrschaft. Die Corona-Krise ist auch eine Wirtschaftskrise und zu den Branchen, die besonders hart davon betroffen sind, gehört auch die Sexarbeit, die Prostitution. Nach wie vor gilt dort ein Arbeitsverbot. Hilfsangebote für Sexarbeiterinnen, die gibt es auch von den Kirchen und die gab es auch schon vor der Krise. Genauso gibt es in den Kirchen aber auch Stimmen, die sagen, jetzt wo Prostitution schon mal verboten ist, da kann man sie doch auch gleich für immer ganz verbieten. Eine komplexe Situation für uns, recherchiert und sortiert hat sie Michael Hollenbach.
Seit fast 5 Monaten dürfen die meisten Prostituierten in Deutschland ihrem Gewerbe nicht mehr nachgehen, wegen der Infektionsgefahr durch Covid-19. Mit dramatischen Folgen. Silvia Vorhauer berät bei der diakonischen Anlaufstelle Mitternachtsmission in Dortmund betroffene Frauen.
Also diese Angst, diese Existenzangst macht sich breit. Ich schaffe das nicht mehr. Ich habe nichts mehr. Keiner spart es. Und jetzt ist aber auch so eine psychische Komponente, dass sich langsam so ein Gefühl breit macht. Wir kommen ganz zum Schluss. Das macht ja auch wieder sowas mit dem Selbstwertgefühl. Menschen in der Sexarbeit sind ja sowieso eine hochtabuisierte irgendwie Randgruppe.
Auch der SKF, der Sozialdienst katholischer Frauen, der sich seit über 100 Jahren um in Not geratene Prostituierte kümmert, konstatiert, die Lebensbedingungen hätten sich dramatisch verschlechtert. Renate Jachmann-Wilmer ist Bundesgeschäftsführerin des SKF.
Ganz einfach, keine Prostitution, kein Geld, sehr häufig keine Wohnung. Soweit Frauen meinetwegen in Bordellen gewohnt haben, haben sie dort auch die Wohnung verloren, sind dann auf der Straße oder sind bei Freiern untergekommen, die drogenabhängig sind und kein Geld haben, schlucken alles, was sie kriegen können. Also die Situation ist wirklich übel.
Frauen, die hochverschuldet oder drogenabhängig sind, würden den Verboten zum Trotz weiter ihre sexuellen Dienste anbieten.
Und ich glaube, ich verrate auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass einige Menschen weiterarbeiten müssen, um überhaupt überleben zu können.
Viele der betroffenen Frauen hätten auf Erspartes zurückgegriffen oder Sozialleistungen beantragt, manche auch die Corona-Hilfe für Solo-Selbstständige erhalten. Aber
es gibt Frauen, die haben nach wie vor keine Leistungen in Anspruch genommen, aus Angst oder aus Scham. Und es gibt eine Gruppe von Menschen, die überhaupt keinen Anspruch haben auf Leistungen.
Manche Sexarbeiterinnen, wie die Hamburgerin Undine, haben seit Anfang März auf direkten Kundenkontakt verzichtet und sich neue Arbeitsfelder erschlossen. Sie arbeitet nur noch online mit erotischer Hypnose per Videochats und Audiofiles. Sie kritisiert, bei fast allen anderen Berufen, die körpernah ausgeübt werden, seien die Corona-Beschränkungen weitgehend aufgehoben worden, nur bei Prostituierten nicht.
Es ist wirklich nicht mehr epidemiologisch oder in irgendeiner Form rational erklärlich, warum dieses Berufsverbot immer noch so weitreichend herrscht. Wir verstehen es inzwischen nicht mehr. In den Anfängen war das der Corona-Krise, war das sicherlich noch nachvollziehbar. Aber so allmählich ist da wirklich ein sehr, sehr großer Ärger auch in der Sexworker-Community und das auch zu Recht.
Sabine Konstabel kann der derzeitigen Situation allerdings durchaus etwas Positives abgewinnen. Denn sie setzt sich für die Abschaffung der Prostitution ein. Die Reformen der vergangenen Jahrzehnte, wie das Prostitutionsgesetz von 2002 und das Prostituiertenschutzgesetz von 2017, hätten wenig gebracht, meint die Stuttgarter Sozialarbeiterin.
All das hat überhaupt keine Wirkung gehabt. Das hat das Elend der Frauen in der Prostitution nicht verändert, weil das Übel eben nicht die Rahmenbedingungen der Prostitution sind, sondern das, was die Frauen so verletzt und was so destruktiv an der Prostitution ist, dass da Menschen gehandelt werden. Also, dass sich der Sexkäufer eine Frau zur sexuellen Benutzung kauft. Die Frau wird ein Objekt. Das ist die Verletzung.
Da sieht die Hamburger Sexarbeiterin Undine ganz anders.
Wir verkaufen genauso wie viele andere Menschen unsere Dienstleistungen und unsere Arbeitskraft. Und ganz ehrlich möchte ich nicht mit einem Bauarbeiter tauschen wollen, der tatsächlich auf längere Zeit möglicherweise körperliche Schäden von seiner Arbeit davonträgt, was mir als Sexarbeiterin bisher noch nicht passiert ist in der Zeit, in der ich da tätig bin.
Undine arbeitet normalerweise im eigenen Studio, unter anderem als Domina.
Sexarbeit kann vollständig auf Augenhöhe stattfinden. Gerade die Machtverhältnisse zwischen Kunden und Sexarbeitenden sind sehr, sehr weit gestreut. Also es ist natürlich so, dass es Fälle gibt, in denen Sexarbeitende aus finanziellen Gründen Dinge tun, die ihnen möglicherweise nicht gut tun. Das ist in sehr, sehr vielen anderen Jobs bedauerlicherweise auch so. Deshalb ist das, was wir tatsächlich brauchen, Wahlmöglichkeiten, Alternativen für diejenigen, die gerne andere Jobs machen wollen, eine Bekämpfung von Armut und nicht eine Bekämpfung von Sexarbeit.
Für Sabine Constable gehören Sexarbeiterinnen wie Undine zu einer kleinen, privilegierten Gruppe, die gut verdient.
Ich glaube ganz sicher, dass es diese Frauen gibt. Nur machen sie keinen relevanten Anteil zahlenmäßig in der Prostitutionsindustrie aus. Wenn sie in Bordelle gehen und wenn sie da schauen, wer wird da prostituiert, dann finden sie zu nahezu 100% Rumäninnen, Bulgarinnen, Ungarinnen oder andere Frauen aus armen Ländern.
Diese Frauen würden sofort mit der Prostitution aufhören, wenn sie andere adäquate Verdienstmöglichkeiten fänden, sagt Sabine Constable. Sie ist Vorsitzende des Vereins Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution.
Also diese Lebenslage unterscheidet sich wirklich existenziell. Und deshalb kann es nicht sein, nur weil ein kleiner Teil der Frauen in der Prostitution gut damit zurechtkommt, diesen großen Teil aus dem Blick zu verlieren.
Sabine Constable setzt sich für das sogenannte Sexkaufverbot ein und wird dabei von einem Bündnis unterstützt, das von Linke gegen Prostitution über die Synode der Württembergischen Landeskirche, die Evangelische Allianz bis zur katholischen Menschenrechtsorganisation Solvodi reicht. Im Kern geht es bei diesem Modell darum, dass der Käufer von sexuellen Dienstleistungen kriminalisiert wird, die Prostituierten aber nicht.
Da die Perspektive zu wechseln, also nicht mehr nur auf die Frau zu schauen, sondern darauf zu schauen, wer macht denn diesen Markt überhaupt möglich? Und diejenigen, die den Markt ermöglichen, sind eben die, die die Nachfrage stellen. Also man muss beim Freier ansetzen. Und um beim Freier ansetzen zu können, ist eine gesetzliche Regelung notwendig und die nennt sich Sexkaufverbot.
Die Forderung nach einem Sexkaufverbot wird auch von Bundestagsabgeordneten wie dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und dem ehemaligen Gesundheitsminister Hermann Gröhe von der CDU unterstützt.
Es geht darum, die Frauen zu entkriminalisieren. Klar ist, die Frauen sind diejenigen, die gehandelt werden und die, die keine Wahl haben. Das Sexkaufverbot setzt bei der Nachfrage an, also bei dem, der die Wahl hat.
Silvia Vorhauer von der Dortmunder Mitternachtsmission, einem Verein der evangelischen Diakonie, wendet sich entschieden gegen ein Sexkaufverbot.
Wir können lediglich von unserer Erfahrung berichten, dass Verbote nichts nützen. Prostitution lässt sich nicht verbieten, sondern nur verschieben. Die werden weiter arbeiten. Aber damit die ihre Kunden schützen können, müssen sie sich ja verstecken. Also ihre Kunden dürfen nicht gesehen werden. Das heißt doch logischerweise, dass sie sich auch verstecken müssen. Und dass diese ganze Prostitution dann in einen gefährlichen, schwer kontrollierbaren Dunkelbereich abwandert.
Und auch die Sexarbeiterin Undine befürchtet vor allem eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen.
Die Transparenz wird sehr, sehr eingeschränkt. Also Kunden versuchen, ihre Identität zu verschleiern, aus gutem Grund. Was natürlich dazu führt, dass wenn Übergriffe stattfinden, die wesentlich schwerer verfolgt werden können.
Ein Sexkaufverbot, wie es in Schweden, Norwegen und auch Frankreich praktiziert wird, setzt nicht nur auf die Kriminalisierung der Freier, sondern sowohl auf Ausstiegshilfen als auch auf Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen, betont Sabine Konstabel vom Verein Sisters.
Kinder müssen schon lernen, dass es gesünder und für alle besser ist, wenn man Beziehungen auf Augenhöhe eingeht. Und wenn man eben sich nicht irgendwie nur, weil man mehr Geld hat, sich einen Menschen zur sexuellen Benutzung kauft.
Den Gegnern des Sexkaufverbots, zu denen unter anderem neben der evangelischen Diakonie auch der Sozialdienst katholischer Frauen gehören, geht es ebenfalls darum, den gesellschaftlichen Blick auf Prostitution zu verändern. Silvia Vorhauer von der Dortmunder Mitternachtsmission.
Eins der größten Probleme von Menschen in der Prostitution ist die gesellschaftliche Diskriminierung. Die selbstbestimmtesten Frauen in der Sexarbeit haben immer noch Probleme, sich zum Beispiel ihren Eltern oder ihren Kindern zu offenbaren.
Sowohl kirchliche als auch politische Positionen zur Sexarbeit sind also alles andere als eindeutig. Ein Ende der Prostitution wird es also vorerst wohl nicht geben.
Michael Heulenbach über Kirchen, Corona und Prostitution. Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird in diesem Jahr besonders eindringlich erinnert. Zum einen an die Opfer, zum anderen aber auch an den Widerstand. Zu beiden Gruppen gehörte Alfred Delp, einer der bekanntesten Katholiken im Widerstand. Der Theologe und Jesuit wurde 3 Monate vor Kriegsende von den Nationalsozialisten hingerichtet. Kirsten Serup-Bielfeld erinnert an Alfred Delp.
Es ist der 10. Januar 1945. Es ist der oberste NS-Richter Roland Freisler persönlich, der dem Ordensmann wegen Hoch- und Landesverrats den Prozess macht. Ein Prozess vor dem Volksgerichtshof.
Der Angeklagte, der Jesuit Alfred Delp. Ein schmaler Mann, aufrecht, standhaft, fast unerschrocken. Der Richter in scharlachroter Robe, Roland Freisler, ein Mörder im Talar. An seinen Händen klebt das Blut unzähliger zum Tode Verurteilter.
Im Namen des deutschen Volkes, ehrlose, feige Verräter, Sie werden mit dem Tode bestraft.
Das Urteil wird nicht sofort vollstreckt. Noch 3 Wochen führt Delp ein Leben auf Abruf, bis zum 2. Februar 1945. Die letzte Lektüre, die der Verurteilte vor seiner Hinrichtung erbittet, ist ein kleines Andachtsbüchlein von 1418. Es heißt De Imitatione Christi. Geschrieben hat es der niederländische Mystiker Thomas von Kempen. Es ist das Buch, das auch Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, in seiner Todesstunde gelesen hat.
Es ist nicht das einzige Mal, dass es im Leben dieser beiden Männer Parallelen gibt. Aus dem Offizier Ignatius, störrisch, aufbrausend, eigensinnig, wird ein Priester, ein Soldat Christi und Gründer eines der erfolgreichsten Orden der Kirchengeschichte, der Societas Jesu.
Alfred Delp, der 400 Jahre später sein Priesteramt antritt, scheint aus ähnlichem Holz geschnitzt zu sein. Ebenso störrisch, ebenso aufbrausend, ebenso eigensinnig. Schwierig im Umgang eben, sagt einer seiner heutigen Ordensbrüder, der Österreicher Andreas Badlock.
Ein pflegeleichter Ordensmann war Alfred Delp sicher nicht. Er war wirklich unbeliebt zum Teil. Er galt als schwieriger Charakter im Orden. Und das war eben seine Ungestümtheit, seine Spontanität, sein lautes Lachen hat manche in Rage gebracht, genauso wie sein Zigarrenkonsum. Mit dem wollte man lieber nicht so viel zu tun haben. Das ist eine gewisse Tragik.
Und doch passt der junge Delp durchaus zu Geist und Aura der Gesellschaft Jesu. Als Kämpfer, als Beter, als wortgewandter Prediger und mitfühlender Seelsorger. als Verfasser von Schriften, die sich nicht darum scheren, quer zum Zeitgeist zu liegen. Als gehorsamer Sohn von Mutter Kirche, der aber nicht zurückschreckt auch vor scharfer Kritik an dieser Kirche. Als Zeitkritiker und kantiger Intellektueller, dessen Studie über Martin Heideggers Sein und Zeit eine der ersten Auseinandersetzungen von katholischer Seite mit dem Philosophen überhaupt ist. Und als Streiter, der furchtlos widerstand und mit unerschütterlichem Glauben seinen Weg ging.
Delp hat mal einem Freund gegenüber sein Engagement im Widerstand begründet mit dem Hinweis, wer nicht den Mut hat, Geschichte zu machen, wird ihr armes Objekt, lasst uns tun. Delp wollte kein Objekt sein, er wollte kein Rädchen in einem System sein und er hat gesagt, das, was ich kann, was ich tun kann, das tue ich.
Die konfessionsübergreifende Popularität des evangelischen Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer hat Alfred Delp nie erlangt. Und doch ist sein politischer Widerstand auch eine Sache des Glaubens.
Delp, 1907 in Mannheim geboren, entstammt einer gemischt konfessionellen Ehe und entscheidet sich schon als 15-Jähriger für den Katholizismus. Er studiert Theologie im holländischen Falkenburg und in Frankfurt am Main. Schon früh erkennt er den totalitären Anspruch der nationalsozialistischen Weltanschauung. Es scheint, als habe er geahnt, was der fanatische Nationalsozialist Freisler später einmal so entlarvend herausbrüllen wird.
Nur in einem sind das Christentum und wir gleich. Wir fordern den ganzen Menschen.
Dann wollte er promovieren, einen deutschen Doktor machen. Er hatte einen sogenannten römischen Doktor. Und dann haben ihm die Nazis die Immatrikulation in München verweigert, weil er Jesuit war. Und so kam er dann im Juli 1939 zu den Stimmen der Zeit.
Die Stimmen der Zeit, die älteste Kulturzeitschrift Deutschlands, wird von der deutschen Provinz der Jesuiten herausgegeben. Andreas Badlock, ihr ehemaliger Chefredakteur, sieht in Delp, dem Kollegen von damals, ein Vorbild. Es prägt ihn bis heute. Als Christ, als Priester, als Jesuit.
Ich habe gesehen, dass jemand anders als viele, viele andere im Widerstand gegen Adolf Hitler war, dass er sich was getraut hat, auch anders als andere Jesuiten. Und das hat mir imponiert.
Und in Zeiten der Not wird Delp auch zum Anwalt der Armen.
Sie müssen nachvollziehen, dass Delp ja groß geworden ist in einer Zeit, wo Deutschland gestöhnt hat unter den Reparationsleistungen aus dem verlorenen Ersten Weltkrieg, wo es wirtschaftlich einfach sehr, sehr schwierig war. Also er hat eigentlich am eigenen Leib gespürt, was Not bedeutet. Und das hat ihn vermutlich einfach auch sensibilisiert für soziale Fragen. Und während seiner eigenen Studienzeit eben dann ist 1931 Quadragesimo Anno erschienen, eine Sozialenzyklika von Pius XI., die hat er gründlich gelesen und analysiert. Und so ist eben mit der Zeit ein Gespür dafür entstanden, was soziale Analyse bedeuten kann.
Nur 2 Jahre bleibt Delp Redakteur bei den Stimmen der Zeit. Im April 1941 wird das Blatt von den braunen Machthabern beschlagnahmt. Die Redaktion geschlossen.
Alfred Delp bekommt eine neue Aufgabe als Seelsorger in München, wo er nicht davor zurückschreckt, sich über Gestapo-Beamte lustig zu machen, die seine Predigten eifrig stenografieren.
Und in dieser Phase dann ist der Provinzial auf ihn zugekommen, Pater Augustinus Rösch, und hat ihn in den Kreisauer Kreis zu Helmut James Graf von Moltke geholt.
Der Kreisauer Kreis, benannt nach dem niederschlesischen Gut des Grafen Helmut James von Moltke, ist keine Widerstandsgruppe im strengeren Sinn. An einen gewaltsamen Umsturz ist nicht gedacht. Stattdessen entwirft man hier Zukunftspläne, skizziert auf dem Reißbrett, wie ein Deutschland nach dem Krieg und ohne Hitler aussehen könne.
Die Gruppe, die erstmals 1940 zusammenkommt, besteht, durchaus ungewöhnlich, aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus Adligen, Diplomaten, Offizieren, Gewerkschaftern, Vertretern der Arbeiterbewegung, aus Atheisten, Protestanten und Katholiken. Unter ihnen die Jesuiten Augustin Rösch und Lothar König.
1942 und 1943 nimmt Delp an mehreren Treffen des Kreises teil. Wiederholt stellt er seine Wohnung für heimliche Zusammenkünfte zur Verfügung. Vor seinen Ordensbrüdern muss Delp seine Aktivitäten geheim halten. Denn die offizielle Kirche damals schwankt zwischen Gehorsam und Verweigerung, zwischen Mut und Kleinmut, zwischen Widerstand und Anpassung.
Dass Delp im Widerstand ist, dass Rösch im Widerstand ist, mit dem Kreisauer Kreis zu tun hat, dass Lothar König, der Kurier war zwischen dem Kreisauer Kreis und Delp, auch sich konspirativ betätigt, das war der breiten Masse der Jesuiten nicht bekannt. Karl Rahner zum Beispiel wusste es und Delp hat ihn mehr oder weniger regelmäßig auch von seiner konspirativen Tätigkeit informiert.
Mit anderen Kreisau-Mitgliedern entwirft Delp eine Nachkriegsneuordnung für ein demokratisches Deutschland und ein neues Europa. Allerdings wissen wir nicht genau, wie dieses neue, andere und bessere Deutschland ausgesehen hätte.
Dieses Manuskript mit dem Arbeitstitel »Die dritte Idee«, das ist leider verloren gegangen. Man kann da einiges rekonstruieren und natürlich ging es Delp vor allem auch um eine Entschärfung des Konflikts mit der Arbeiterklasse. Und es ging da wirklich darum, wie könnte Deutschland ausschauen nach diesem NS-Terror. Und im Kreisauer Kreis haben sich ja Leute gefunden beider Konfessionen. Und das hat im Übrigen auch einige Probleme erzeugt, weil es ja durchaus konfessionelle Unterschiede gab. Es war einfach der Versuch, mal vorzudenken, wie könnte das weitergehen.
Auch über die Rolle der Kirche nach dem Krieg denkt Alfred Delp nach.
Für ihn war ganz klar, dass sich die Kirche, wie er sagt, verschleißen muss für den Menschen. Er hat eine sehr scharfe Kirchenkritik geübt. Er wollte eine ökumenische und eine diakonische Kirche. Er wollte eine missionarische Kirche. Es ist weitgehend unbekannt, dass die Vokabel Deutschland, Missionsland schon bei Alfred Delp auftaucht. Und es ging ihm darum, den Menschen wieder gottfähig und religionsfähig zu machen. Und es war hineingesagt in eine Zeit, in der politische Systeme den ganzen Menschen forderten.
Im Januar 1944 wird Helmut James Graf von Moltke verhaftet. Daraufhin schließt sich ein Teil des Kreisauer Kreises, zu dem auch die drei Jesuiten Delp, Rösch und König gehören, der Umsturzbewegung des Grafen Stauffenberg an. Von dessen Attentatsplänen auf Hitler am 20. Juli 1944 allerdings ahnt Delp nichts.
Die Bombe, die von dem Obersten Graf von Stauffenberg gelegt wurde, krepierte 2 Meter an meiner rechten Seite. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Es hat daher jeder Deutsche, ganz gleich, wer er sein mag, die Pflicht, diesen Elementen nur mehr sofort rücksichtslos entgegenzutreten, sie entweder sofort zu verhaften oder wenn sie irgendwo Widerstand leisten sollten, sofort niederzumachen.
Des Führers Wunsch ist den Schergen des untergehenden Nazireichs Befehl.
Am 28. Juli, 8 Tage nach dem Attentat, passen Gestapo-Beamte Delp nach der Messe ab und verhaften ihn. Nach einigen Tagen im Münchner Gestapo-Gefängnis wird er in das Strafgefängnis Berlin-Tegel gebracht. Dort legt er bei einem Mitbruder die ewige Profess ab. Er unterschreibt mit gefesselten Händen. So schlägt der Häftling Nummer 1442 das Angebot der Gestapo aus, sein Leben durch den Austritt aus der Gesellschaft Jesu zu retten.
Wollen Sie sagen, brüllt Roland Freisler, den von der Folter gezeichneten Delp während des Prozesses an, dass der Staat geändert werden soll? Ja, antwortet Delp. Das ist sein Todesurteil. In sein Tagebuch notiert er:
Kürzlich las ich bei Plato, das ist das höchste Unrecht, das sich in der Form des Rechts vollzieht.
Und da bäumt sich nochmal alles in Alfred Delp auf. Und gleichzeitig ist er auch getragen von der Gewissheit, es hat sich gelohnt zu widerstehen.
Alfred Delp wird am 2. Februar 1945 in Plötzensee gehängt.
Laut Führerbefehl wird seine Asche in alle Himmelsrichtungen verstreut. Nichts soll mehr an ihn erinnern.
Kirsten Serup-Bielfeld über Alfred Delp, nach dem in Deutschland heute viele Straßen und auch Dutzende Schulen benannt sind. Damit endet Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Wir haben noch einen Programmtipp für Sie. Heute Abend geht es hier um Natur im Judentum. Die Sendung heißt »Weil der Mensch wie ein Baum des Feldes ist« und beginnt um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und wenn Sie mögen, finden Sie danach die Sendung auch online auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Mein Name ist Christian Röther. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und empfehle Ihnen die Länderzeit. Da geht es jetzt gleich um die Energiewende.